Gemeinsam durch die Galaxis. Mit Astronomin und Bochumer Planetariumsleiterin Prof. Dr. Susanne Hüttemeister und Musiker, Impro-Schauspieler und Astronomiejournalist Paul Hombach.
Lieber Paul, da sind wir wieder, um gemeinsam spazieren zu gehen in einer neuen Staffel.
Gemeinsam durch die Galaxis, Staffel 8 und der Staffelauftakt. Ja, liebe Susanne, da haben wir uns ein Thema vorgenommen, was eigentlich wirklich auf der Hand oder vielmehr am Himmel liegt, was alle kennen, was wirklich zum Alltag gehört. Wo ich aber, je mehr ich da mich mit beschäftigt habe, sagen muss, da gibt es so viele spannende Dinge an Hintergrundwissen oder einfach nur Fun Facts zu entdecken. Es handelt sich um, tada, Sternbilder.
Kennt jeder den Begriff, aber es gibt da schon einiges zu erzählen darüber, naja, wie die an den Himmel gekommen sind.
Also zumindest in unserem Kopf, in unserer Vorstellungskraft. Denn es ist ja so, also wenn ich erklären soll, was ein Sternbild ist, in irgendeinem Astro-Vortrag oder bei einer Sternführung, da sage ich immer, ja, das ist so ein bisschen wie Malen nach Zahlen bei Kindern. Also gibt es ja diese Malbücher, da hast du eigentlich nur Punkte. Und wenn du diese Punkte verbindest mit Strichen, dann kommt eine Figur raus. Und diese Figur ist eben abhängig davon, was sich die Person, die sich mit diesem Buch beschäftigt, dann vielleicht selber bei denkt. Also bei einem Malen nach Zahlenbuch, da sind bestimmte Figuren vorgegeben, die dann sehr eindeutig sind. Und da sind die Punkte ja auch nummeriert. Aber wenn die Punkte wie am Himmel erstmal nicht nummeriert sind, dann kannst du der Fantasie ja freien Lauf lassen. Da kannst du ja machen, was du willst. Und da gibt's ein tolles Experiment. Das hat der Bonner Astronom Michael Geffert mal gemacht.
Und das führen wir im Planetarium gelegentlich durch, genau dieses Experiment.
Ah, genau. Dann erzähl mal.
Ja, man nimmt ein bekanntes Sternenmuster, zum Beispiel die 7 Sterne des großen Wagens. Mhm. In Klammern werden wir noch sagen, das ist gar kein Sternbild. Nee. Oder die Sterne des Orion, auch ganz bekannt mit den Gürtelsternen. Und als Astronomen sehen wir sofort großer Wagen und Orion. Und dann gibt man aber nur diese Sternenmuster Kindern und sagt denen, malt mal die Figur, die ihr darin seht. Also sozusagen als euer eigenes Sternbild. Und dabei kommt weder ein großer Wagen raus noch ein Orion. Sondern alles Mögliche vom Handy über irgendwelche...
Das große Handy und das kleine Handy.
Das große und das kleine Handy. Auch schon bei Kindern. Oder halt irgendwelche anderen Kinder- oder Popfiguren. Oder ganz was anderes. Blumen und andere Tiere, aber bestimmt keine großer Wagen Bären oder Orion Himmelsjäger. Sondern eben irgendwas ganz anderes. Und das zeigt super schön... Ja. Dass Sternbilder kulturell bedingt und menschengemacht sind. Ja,
der Michael Geffert hatte zum Beispiel, das ist ein Beispiel, was ich immer gerne verwende, da gibt es ja das Himmelsweh. Und das W ist ein Himmelsweh, wer den Buchstaben kennt, oder je nachdem wie die Cassiopeia, so ist das Sternbild ja an unserem Himmel bezeichnet, aus der griechischen Mythologie, diese Cassiopeia, wenn man das Kindern gibt, dann da habe ich dann schon Bilder gesehen, ein stacheliger Igel.
Ja.
Wurde dann aus diesem W oder M, je nach Orientierung. Und ja, wie du sagst, es ist abhängig von der menschlichen Fantasie. Und das sieht man ja auch heute noch. Zum Beispiel, du hast ja erwähnt, du hast extra auch gesagt, Sternenmuster und nicht Sternbild.
Ja.
Denn das ist was Verschiedenes. Wir werden gleich noch darüber reden, was ein Sternbild ist und was ein sogenannter Asterismus, also ein einfaches Sternmuster.
Genau.
Und der große Wagen, Teil des großen Bären oder der großen Bärin, Ursa Major, wird tatsächlich als ein Klassiker der Asterismen geführt. Und von der Fantasie her, das ist ja jetzt, so kommen wir ja drauf, ist zum Beispiel bei den nordamerikanischen Stämmen und Kulturen war das als die große Schöpfkelle bekannt oder der Orion, der in Äquatornähe ja seitlich liegt, wurde, glaube ich, in polynesischen Kulturen als ein Schmetterling betrachtet. Und wenn, das kann man sich auch gut vorstellen, ne? Dann ist so quasi diese drei Gürtelsterne des Orion, die sind ja markant und die sieht man fast überall auf der Welt. Ja, eigentlich außer in den Polargebieten, weil sie ziemlich genau am Himmelsäquator sind.
Ja.
Und insofern müssen auch alle Menschen und Kulturen zu allen Zeiten das irgendwie schon gekannt haben. Und so eine auffällige Sternenkette, auffällige Muster müssen die Menschen ja schon ganz früh angeregt haben.
Ja, da gibt es dann auch wilde Spekulationen, dass das ganz früh wirklich sehr früh ist, nämlich in eiszeitlichen Höhlenmalereien. Die
Lascaux.
Berühmte Höhle von Lascaux, genau. 17.000 Jahre, glaube ich, wo manche Leute, also vor 17.000 Jahren, wo manche Leute meinen, dass sie da Konstellationen tatsächlich sehen.
Den Stier, ne?
Den Stier zum Beispiel. Immer wieder tauchen auch Spekulationen über die Plejaden auf, auch wieder kein Sternbild, aber ein echter Sternhaufen, der auch wirklich physisch zusammenhängt. Das tun die anderen Sternbilder, die Sterne, ja nicht.
Nee.
Das ist ganz wichtig zu wissen. Das ist eine Projektion auf die flache Himmelskugel. In Wirklichkeit ist der Raum tief und die Sterne, die am Himmel ganz nah zusammenstehen, die können hunderte von Lichtjahren weit auseinanderstehen in Wirklichkeit. Aber bei den Plejaden ist das anders, die gehören wirklich zusammen. Mhm. Und die sind schon auch sehr auffällig, gehören aber zum Sternbild Stier.
Ja, die spielen ja auch in der Maya-Kultur zum Beispiel eine Rolle oder also überhaupt in mittelamerikanischen, mesoamerikanischen Kulturen. Da und natürlich Himmelsscheibe von Nebra, das ist ja wahrscheinlich auch die Plejaden. Also das ist ja bei der Bronzezeit. Also offenbar haben so einige Konstellationen die Aufmerksamkeit der Menschen schon sehr früh auf sich gezogen. Aber ich finde diesen Aspekt, den sollten wir gerade mal weiterverfolgen, den du gerade angesprochen hast, bevor wir uns über die Frage stürzen, wie denn die heutigen uns bekannten Sternbilder so historisch gewachsen sind, wo diese Bezeichnungen herkommen und wer dann eigentlich überhaupt den Hut auf hat, zu sagen, das nennen wir jetzt alles mal so und nicht anders. Denn du sagtest Projektionseffekt. In der Tat, alles, was wir sehen an Sternbildern, ist ja aus unserer Erdperspektive. Die Sterne sind sehr, sehr weit weg.
Ja.
Und ich habe mal so eine Sonifikation gemacht, also so eine Verklanglichung der beiden unterschiedlichen Sternbilder Bär, also die Sterne des großen Wagens und die hellsten Sterne der Cassiopeia. Und dann stellt man fest, also je weiter der Stern entfernt ist, desto höher der Ton und je näher der Stern, desto tiefer der Ton. Und beim großen Bären brummt es wirklich, das sind nur tiefe Töne, weil die vergleichsweise nah sind.
Ja.
Und bei der Cassiopeia, obwohl die gleich hell erscheinen, sind einige so weit, dass der Ton fast nicht mehr hörbar war. Auf meinem Keyboard musste ich da tricksen, so einen hohen Ton zu spielen. Also das war akustisch schon hochinteressant zu hören, wie wahnsinnig verschieden weit diese Sterne entfernt sind. Und das ist lediglich eine Frage der Helligkeit dieser Sterne und der Entfernung, wie hell wir sie am Sternenhimmel dann auch sehen. Und sobald man jetzt einen anderen Standpunkt im Weltall einnehmen würde, sich einige Lichtjahre entfernen würde, würden die Sternbilder auch schon sofort komplett anders aussehen.
Genau. Das kann man im Planetarium oder auch mit vielen Programmen auf dem Rechner auch wirklich mal ausprobieren, wenn man in die Milchstraße hinausfliegt, wann dann die Sterne, wann die Sonne zu einem Stern unter Sternen wird. Und je nachdem, in welcher Richtung man fliegt, in welchem Sternbild die dann erscheint zum Beispiel. Oder eben auch, dass die näheren Sterne als erste verrutschen, während die Sterne im Orion zum Beispiel, die sind ein bisschen weiter weg, noch relativ lange, während man reist, zusammenbleiben. Dann verschiebt sich das, verzerrt sich das. Also der Raum ist in Wirklichkeit tief, aber alle menschlichen Kulturen haben sich da natürlich Muster ausgedacht.
Genau. Übrigens zu der Raumtiefe, finde ich, hat mich mal sehr beeindruckt. Wir beide erinnern uns an den wunderbaren Astronomiedidaktiker Martin Meyer mit der Sternwarte Violau. Der hatte da ein Modell aufgebaut, einen Kasten.
Vom Orion, wenn ich mich recht erinnere.
Wenn man da an der Vorderseite reinguckte, das war so ein langer Kasten, und wenn da vorne war ein Guckloch drin. Und wenn man dann vorne reinguckte, sah man den Orion. Wenn man aber seitlich an dem langen Kasten rumging, Da war Glas, das war auf, da waren die Sterne in ihren maßstäblichen Abständen aufgehangen und der Orionnebel so aus Wattewölkchen ziemlich in der Mitte des Kastens. Also die waren im Raum komplett verstreut und nur, wenn du vorne reinguckst durch das Guckloch, da siehst du den Orion, wie wir ihn kennen. Und das finde ich immer so beeindruckend, gerade auch gegenüber Leuten, die dann bestimmten Sternbildern bestimmte Eigenschaften zuschreiben, also die sich nicht damit begnügen, dass sie sagen, das Ding, wo die einen Bügeleisen-Asterismus drin erblicken, das nennen wir jetzt Löwe. Und Löwe steht für Stärke und blablablub. Und das ist alles Killefitz, weil das ist das ist nur eine Frage der Perspektive und auch noch eine Frage der Perspektive in der Zeit. Denn ich weiß zum Beispiel, diese Sternbilder des großen Wagens, die sind uns ja, gehören ja, glaube ich, fast alle, glaube ich, auch Arktur gehört auch noch dazu, im Bärenhüter, zum einem Bärenstrom. Also es ist ja sogar ein langgezogener Sternhaufen, die, oder zumindest eine Gruppe von Sternen, die sich bewegt und die müssen zur Vor-Neandertal-Zeiten, war das wahrscheinlich gar kein großer Wagen. Klar. Also die kommen uns so, die Sternbilder kommen uns so fixiert vor, so Fixsterne, was nicht mit schnell zu tun hat, sondern mit fixiert. Aber sie sind tatsächlich auf eine gewisse Weise fix, weil sie eine Eigenbewegung in der Milchstraße haben. Das heißt, Sternbilder werden sich über die Jahrmillionen oder sogar Jahrtausende schon, wenn sie näher sind, auch verändern.
Also in Jahrtausenden sieht man es noch recht wenig. Das heißt, unsere spekulativen Freunde in der Höhle von Lascaux vor 17.000 Jahren haben schon im Wesentlichen mit dem bloßen Auge die Sternbilder so gesehen wie wir heute. Der Pol lag etwas anders, das ist noch ein anderer Faktor, dass die Muster sich zwar über 1.000 Jahre oder auch 10.000 Jahre so gut wie gar nicht verändern, aber der Himmelspol liegt woanders. Das heißt, man kann dann unterschiedlich weit nach Süden gucken, beziehungsweise ich habe unterschiedliche Sternbilder in bestimmten Jahreszeiten, aber die Muster bleiben die gleichen für sowas wie 20.000 Jahre. Nach 40.000, 50.000 Jahren würde man dann auch mit dem bloßen Auge schon zum Beispiel im großen Wagen Veränderungen sehen. Die Sterne sind ja nicht so ganz weit weg.
Ja, ja.
Und nach 100.000 Jahren dann schon etwas mehr und nach Millionen von Jahren sähe der Himmel ganz anders aus.
Tja, alles fließt, alles ist in Bewegung. Aber wie du sagst, abgesehen davon, dass die Sichtbarkeit der Sternbilder in bestimmten Regionen über die Jahrtausende sich langsam verschiebt. Vor 4.000 Jahren etwa war, glaube ich, sogar das Kreuz des Südens im Mittelmeerraum noch zu sehen.
Ja, und vor irgendwie 10.000 Jahren sogar bei uns. Also gegeben.
Das hat es mal gegeben. Weil eben die Erdachse nicht immer auf den Polarstern zeigt. In 14.000 Jahren wird er in Richtung Vega zeigen. Mhm. Und dadurch verschieben sich ja auch, da kommen wir sicher noch drauf, diese berühmten Sternbilder des Tierkreises, dass also das Tierkreiszeichen des Wassermanns mit dem Sternbild Wassermann nichts mehr zu tun hat. Das hat sich alles auch infolge dieser Bewegung verschoben. Ist ein anderes Fass, ein anderes Thema.
Aber damit beim Tierkreis sind wir bei den ältesten Sternbildern.
Eben.
Und außerdem auch noch bei denen, die heute noch die meisten Leute kennen. Aus Zusammenhängen, die hier in unserem Podcast eher, wie soll ich sagen, debunked werden.
Okay.
Schmutziges Wort fast. Naja, Astrologie. Aber vor Tausenden von Jahren war das dasselbe, Astronomie und Astrologie. Da wusste man ja über diese Tiefe des Raums und so weiter wirklich noch gar nichts. Und dass deswegen Kulturen, wir bringen das meistens mit den alten Babyloniern vor allen Dingen in Verbindung, natürlich versucht haben, aus der Stellung der Planeten und der Sonne, die am Himmel wandern, vor den Sternbildern des Tierkreises irgendwelche Bedeutungen abzuleiten. Das war ja zu der Zeit völlig okay. Und sie haben dadurch auch sehr genau beobachtet und eben Sternbilder definiert, gerade die, durch die die Sonne und die Planeten und der Mond laufen, die wir heute noch als Tierkreis kennen oder Zodiac. Da kommt auch das Wort Zoo, Zoon, irgendwie was mit Tier vor.
Ja.
Es sind aber nicht alle Sternbilder Tiere. Es sind zwar viele Tiere von den Tierkreissternbildern, aber nicht alle. Der Wassermann ist zum Beispiel eins, der nicht so wirklich ein Tier ist.
Das ist aber, soweit ich weiß, auch eines der ältesten, also auch babylonisch. Ja. Und da kommen wir ja auch zu einer Funktion, die Sternbilder hatten. Also Sternbilder geben einerseits den Menschen wahrscheinlich seit frühesten Zeiten Orientierung. Ah, dieses Muster erkenne ich wieder. Die sind auch jahreszeitlich nur zu bestimmten Zeiten zu sehen. Also wenn ich ein bestimmtes Sternbild sehe oder wenn das wieder erscheint am Morgenhimmel, dann assoziiere ich das vielleicht mit einer Jahreszeit oder einem jahreszeitlich typischen Wettergeschehen, wie zum Beispiel einer Flut, die Nilflut oder eine Regenzeit.
Ja.
Deshalb der Wassermann ist ganz typisch dafür, weil der offenbar auch zu der Zeit im alten Orient mit einer eher feuchten Witterungsperiode zusammenfiel, also wirklich mit einer Regenzeit. Also Jahreszeiten, viele Sternbilder sind auch zusammen mit einem Jenseitsglauben zu denken, dass man so quasi seine eigenen kulturell-religiösen Vorstellungen und Glaubensdinge auch an den Himmel irgendwie projiziert, was ja auch dazu führt, dass da ganze, das ist dann im Griechischen so, ganze Sagenwelten und Sagenreigen am Himmel verewigt sind.
Das ist vor allen Dingen an unserem heutigen Herbsthimmel ganz besonders deutlich. Das fängt dann mit einem Tier aus dem Tierkreis an, den Fischen. Und dann ist da eine ganze Heldensage am Himmel versammelt. Der Perseus, die Andromeda, die Cassiopeia, das Himmelsweh, von dem schon die Rede war.
Genau.
Der stachelige Igel. Und der Cepheus, der Mann der Cassiopeia, Andromeda ist die Tochter.
Genau, die wurde an einen Felsen gekettet und da kam Zetheus, kennen wir heute als Walfisch, das Meeresungeheuer. Und wo eine
Jungfrau, unter den Fischen schwimmt am Himmel?
Ja, und wo eine Jungfrau an einen Felsen gekettet wird, eine Königstochter, muss ein Held herbeieilen. Das ist dann der Perseus, der auf dem geflügelten Pferd Pegasus dann herankommt. Und mit dem Medusa-Haupt, dem Haupt der Medusa, das Meeresungeheuer versteinert und dadurch die Tochter der Königin rettet und das ganze Königreich.
Das ist so ein richtiges Märchen, wo man dann sogar damit aufhören kann. Und sicher lebten sie dann glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Aber bei griechischen Sagen ist das meistens komplizierter
und manchmal
auch relativ blutig.
Ja.
Jetzt haben wir schon Griechenland gesagt. Die Sternbilder des Tierkreises, die babylonisch sind.
Löwe, der ist auch uralt.
Ja, der Skorpion ist, glaube ich, auch sehr alt.
Und der sieht auch wirklich aus wie ein Skorpion. Also wenn man das sieht mit diesem Stachel, und den sieht man von uns aus zwar nicht, aber vom Mittelmeerraum sieht man den im Frühsommer und Sommer ohne weiteres. Und das ist auf jeden Fall eine Figur, die fast selbsterklärend ist.
Ja, da gibt es einige, gar nicht so ganz viele, wo man wirklich die Figuren sich gut vorstellen kann. Der Skorpion, wenn man ihn ganz sieht aus dem Mittelmeerraum, ist auf jeden Fall eine davon. Dann vielleicht auch nördliches Sternbild im Sommer, auch noch jetzt im Herbst gut zu sehen. Der Schwan, der mit weit vorgerecktem Hals und ausgebreiteten Flügeln die Milchstraße runterfliegt, wenn man an einem Ort ist, der dunkel genug ist, damit man die Milchstraße sehen kann. Beim großen Bären oder der großen Bärin in der griechischen Sage ist das schon schwieriger, denn das ist ein echt großes Sternbild. Den wirklich als große Bärin tatsächlich zu sehen, mit Schnauze und Pfoten und Rücken und Schwanz. Aber Rücken und Schwanz sind eben der große Wagen. Oder im amerikanischen Sprachraum der Big Dipper, der große Schopflöffel. Kann man sich auch ganz gut vorstellen, so eine Schopfkelle anstelle vom großen Wagen. Und die sind eben, du hattest das Wort schon erwähnt, Sternenmuster, Asterismen, die von den definierten Sternbildern nur ein Teil sind. Aber auch andersrum gibt es große, deutliche Muster am Himmel, wie zum Beispiel das Sommerdreieck oder das Wintersechseck, das sind dann die hellsten Sterne von drei oder sechs verschiedenen Sternbildern.
Das sind eher so informelle.
Also man sieht, das ist alles wirklich informell, aber es gibt eben 88 Stück, die definiert sind.
Genau, also zur Zeit des Ptolemäus, also zur Zeit der alten Griechen, da gab es, glaube ich, 44 oder 48.
48
bei Ptolemäus, ja, da gab es einen Vorläuferkatalog noch mit 44. Mhm. Die haben ja auch nicht alles gesehen. Also da war ja irgendwann Schluss, die Sterne des Südhimmels, die wurden ja erst, also die Leute, die da in südlichen Regionen gewohnt haben, die hatten sicher Eigennamen, die Völker und Kulturen der Südsee oder Südamerikas oder in südlichen Afrika, die das ja alles sehen und gekannt haben, schon Jahrtausende lang, die werden ihre eigenen Namen da benutzt haben, aber so in die westliche, sage ich mal, Kultur hinein kamen dann die ergänzten Sternbilder erst im Zuge mit den Seefahrern. Und dann musste man ja irgendwann sich mal entscheiden, welche Sternbilder man denn wirklich nimmt, weil das hat sich, da wollen wir nämlich auch noch jetzt die zweite Folge unserer Staffel drüber machen, sogenannte verschollene Sternbilder. Das ist nochmal ein ganz eigenes, super spannendes Thema, das es zum Beispiel mal ein Sternbild Katze gab vorübergehend, was zu meinem Bedauern gestrichen wurde, ich als Katzenfan. Aber die, das, wie gesagt, da machen wir nochmal eine eigene.
Dafür gibt es jetzt einen Lux, der ist auch gar nicht so alt, der Lux. Obwohl der auf die Nordhalbkugel gehört.
Und den großen und den kleinen Löwen, also letztendlich sind das ja auch dann drei katzenmäßige Kreaturen. Großkatzen halt. Wir reden jetzt darüber, wie die Sternbilder dann auf einmal festgelegt wurden. Aber natürlich müssen wir dann auch noch mal diese zum Teil kuriosen Sternbildernamen des Südhimmels auflösen. Aber genau. Erstmal, weil wir es schon angesprochen haben, 1922 ist eine Zäsur. Da hat sich die Internationale Astronomische Union was gedacht.
Genau, und die Internationale Astronomische Union ist fast deswegen oder mit deswegen gegründet worden als der weltweite Verband der Astronomen, um Sternbildgrenzen auch festzulegen. Das war ja was, mit dem die alten Babylonier oder auch die alten Griechen vielleicht weniger befasst waren, da jetzt ganz genau zu sagen, wo als vielleicht sogar gerade Linie die Grenzen des die Abgrenzung zwischen zwei Sternbildern verläuft. Das hat sich auch immer mal wieder geändert. Die Babylonier haben sich das relativ einfach gemacht. Die haben nämlich den großen Kreis, den Tierkreis, der eben dadurch definiert ist, dass die Sonne da durchwandert, in 12 gleich große Teile zerlegt. Und haben denen die Namen der heute noch bekannten Tierkreissternbilder gegeben. Die waren aber alle gleich groß. Das war super für Zeitmessung und Kalender. Also gleiche Abschnitte, wo die Sonne in jedem dieser Sternbilder war. Wenn man sich aber die Größe der heutigen Tierkreissternbilder anguckt, die sind total verschieden groß. Die Jungfrau ist echt riesig. Und ein anderes Sternbild wie die Waage, die früher mal in wesentlichen Teilen auch von den Arabern noch als Skorpion gesehen wurde oder als Ausläufer des Skorpions, ist zum Beispiel viel kleiner. Also, wo verlaufen die Grenzen?
Mhm. Man muss sich ja überlegen, dass ein Sternbild, wir sagen, wir sehen das Himmelssee und sagen, das ist die Cassiopeia. Das ist aber nur ein Teil der Cassiopeia. Das ist das markanteste Sternenmuster in der Cassiopeia. Die Cassiopeia ist ja auch wie alle anderen Sternbilder ein Flächenstaat. Und genau wie es Staatsgrenzen gibt und du sagen kannst, so dieser Baum und dieses Haus steht noch da und da und das andere ist schon irgendwie Belgien.
Das sagt jemand, der fast auf der belgischen Grenze wohnt, zur Erklärung für unsere
ganz in der Nähe von schmackhaften belgischen Fritten und belgischem Bier. Ja. Und aus diesem kühlen Grunde, sage ich ja, muss man ja wirklich auch wie Ländergrenzen Sternbildgrenzen definieren, damit man auch weiß, wenn irgendwo ein Komet auftaucht, der steht jetzt im Sternbild sowieso. Oder irgendwie ein Meteorschauer aus einem Gebiet kommt, das kommt aus dem Sternbild XY. Also man kann wirklich dann Himmelsereignissen und Himmelsobjekten Sternbilder, so eine Art Himmelsgeografie zuordnen. Ja. Und diese Grenzen wurden dann definiert, aber erst hat man sich auf die Sternbilder geeinigt.
Das hat noch ein bisschen gedauert. Das war dann erst 1928.
Genau, da war irgendwie 26 und 28 gab es nochmal Konferenzen und bis das echt endlich mal klar war, wo die Grenzen verlaufen.
Genau, das war dann 28 klar und 1930 wurde es veröffentlicht.
Ah ja.
Das heißt, der ganze Prozess dauerte wirklich, ja, wir haben eine Liste 1922 und wir haben die veröffentlichten Sternbildgrenzen 1930.
Also wir können jetzt jahrelang 100 Jahre Sternbilder feiern.
Genau, wir sind mitten in der 100-Jahre-Periode, 100 Jahre festgelegte Grenzen. Da muss man dann natürlich auch sagen, die IAO hat zurückgegriffen, soweit sie konnte, auf die Sternbilder von Ptolemäus. Und der hat zurückgegriffen auf, auf babylonische Sternbilder, Tierkreis, auf eine griechische Überlieferung. Das hängt dann sogar noch, die Tierkreis-Sternbilder, mit 36 jeweils Dekanen, Sternen, die für jeweils 10 Tage standen, im Tierkreis, im ägyptischen Kalender zusammen.
Ja.
Also das ist eine lange alte Tradition, die aber eben die Tradition des vorderen Orients und des Mittelmeerraums ist. Also Mayas und Chinesen kommen und viele andere, die Völker, die auf der südlichen Hemisphäre im tiefen Süden lebten, die haben da keine Verewigung gefunden.
Ja, und das ist insofern etwas schade, weil ich gerade hier das kostenlose Astronomieprogramm Stellarium offen habe auf meinem Rechner. Da kann man sich mal die anderen, jede Menge andere Kulturen per Mausklick aufschalten lassen. Und in dem Bereich, wo bei uns heute der Schlangenträger ist, ist im chinesischen Kalender das Gemeindeamt.
Und sehr praktisch.
Ein himmlisches Gemeindeamt, was überdies dann ja durchgehend geöffnet hat bei Nacht, ja. Wäre ja auch mal was. Aber wir müssen.
Der Schlangenträger ist aber auch richtig interessant, weil 12 Tierkreissternbilder, aber der Schlangenträger ist Nummer 13 nach dieser IAU-Definition. Der reckt nämlich keck einen Fuß in den Tierkreis rein.
Ja.
Und da steht die Sonne im Winter im Dezember.
Das heißt, da ist sogar die Sonne ist sogar länger im Schlangenträger als im Skorpion, nach den modernen Grenzen der Sternbilder. Das ist auch so ein Funfact. Und die IAU musste natürlich auch schauen, was hat sich so in der westlichen Neuzeit getan. Da gab es ja Himmelsatlanten. Wir müssen einen Johann Bayer auf jeden Fall nennen, der da eine große Rolle gespielt hat. Und wir müssen aber auch Die Zeit der Aufklärung war ja auch eine Zeit, wo man dann schon auf die Entdeckungen der Seefahrer an der Südhemisphäre zurückgreifen konnte. Und da kommt ein Franzose ins Spiel, Abbé.
Also
die waren ja Lacaille, genau. Die waren, das war Nicolas Louis de Lacaille, wie so viele, gleichzeitig auch Theologe. Das waren ja oft so mehrfach gebildete Menschen.
Ja.
Und der hat versucht, auch so die technischen Gerätschaften und Errungenschaften seiner Zeit, so Horologium, also quasi so ein Zeitmessgerät, einen Zirkel.
Mein Lieblingssternbild rund um den Südpol oder gar nicht ganz so weit südlich, kann man sogar von uns aus noch so andeutungsweise sehen, weil der auch Lücken gefüllt hat.
Ja.
Ist ja, die haben dann alle lateinischen Namen gekriegt, die Antlia. Das ist die Luftpumpe.
Die Luftpumpe. Es gibt eine himmlische Luftpumpe. Es gibt das Teleskopium. Und es gibt den Bildhauer, den Skulptor.
Den chemischen Ofen.
Chemischer Ofen, ja. Fornax, der chemische Ofen, der Zirkel. Also das
Mikroskop.
Mikroskop. Mikroskopium, Teleskopium. Also quasi eine ganze Ausstattung. Das hat dann mit Mythologie nichts mehr zu tun, sondern eben mit dem Zeitalter der Aufklärung und der Wissenschaft. Und diese Sternbilder haben es tatsächlich geschafft, in diese berühmten 88 aufgenommen zu werden.
Und dann wurden noch ein paar Lücken aufgefüllt, auch auf dem Nordhimmel. Da war ein Petrus Plancius oder Plancius wahrscheinlich.
Plattfuß.
Tätig.
Petrus Plattfuß, ein Holländer. Ja.
Und der ziemlich bekannte Johannes Hevelius. Der hat sich auch noch ein paar ausgedacht.
Aus Danzig.
Und daher kommen zum Beispiel auf der Nordhalbkugel so ein paar, die, wo man sich auch nach der griechischen Sage fragt und es gibt keine. Das ist die Eidechse oder der Luchs oder die Giraffe.
Ja, die wurden auch noch aufgefüllt und auch das Kreuz des Südens ist übrigens auch Plancius, glaube ich, das Krux.
Ja.
Das ist ja wirklich markant und diente den Seefahrern als Orientierung und ist auch ein tolles Sternmuster. Aber wir werden eben noch über diese Vielfalt an versuchen, den Sternenhimmel neu zu benennen, reden in einer eigenen Folge. Ich würde jetzt nur gerne, bevor wir wieder zu unserer Rubrik hinter den Schlagzeilen kommen, würde ich gerne noch mal so ein paar Rekorde aus der Welt der Sternbilder mit dir besprechen. Denn ich sitze hier an einer Tabelle, wo man einfach sich die nach Größe sortieren kann. Und
das Größte ist gar nicht so fürchterlich bekannt.
Überhaupt nicht, nee. Hydra, die Wasserschlange.
Das ist das flächenmäßig größte Sternbild. Die beiden nächsten sind aber richtig gut bekannt. Das ist nämlich die Jungfrau.
Hätte ich nicht Virgo gedacht, dass die ja Nummer zwei ist. Ja, die ist aber auch
und
riesig.
Der große Bär, die große
auch
Bärin.
Groß.
Auch sehr groß.
Walfisch, Herkules und dann Eridanus. Das ist auch ein Fluss im Winterhimmel. Und das große Pegasus-Quadrat. Die sind also dann so oben bei den Top Ten. Und ganz unten ist das Kreuz des Südens, das kleinste Sternbild.
Obwohl es doch so bekannt ist.
Obwohl es so bekannt ist, mit etwas mehr als 68 Quadratgrad. Und das zweitkleinste ist am Nordhimmel, wahrscheinlich auch, ist aber auch schon vom Ptolemäus, das Fohlen, das Füllen, das kleine Pferdchen.
Ja.
Das ist auch eher was so Spätsommer, Herbsthimmel, also müsste man es jetzt eigentlich auch gut sehen. So,
aber manchmal sieht man ja diese kleinen, kompakten Sternbilder. Das gilt natürlich für das Kreuz des Südens, wer mal am Südhimmel war, ganz besonders.
Ja.
Aber auch für andere kleine, die nicht ganz so groß sind, die nördliche Krone oder der Delfin.
Der Delfin, genau, der ist auch sehr markant.
Dadurch, dass die Sterne so nah zusammenstehen, sieht man die Figuren manchmal viel leichter als jetzt den Bären mit allen Tatzen. Oder den Herkules mit Waffen und Heldentaten, die ganz groß ausgedehnten, auch die Jungfrau oder die Wasserschlange, die größte, sind schwer als Figur zu erkennen. Da fragt man sich manchmal, wie unsere mittelmeeransässigen Vorfahren das hingekriegt haben.
Ja, sie hatten Zeit, Gelegenheit und klaren Himmel und die nötige Fantasie. Und eine Frage, die ich in dem Zusammenhang interessant fand, ist, welches Sternbild hat denn so die meisten Sterne? Also wenn man das kosmologisch bedenkt, muss man die Frage einfach beantworten, das Größte. Denn so bis zum Ende des Universums gedacht, sind in alle Richtungen gleich viele Galaxien und Galaxien enthalten Sterne. Das heißt, je größer das Sternbild, desto mehr Sterne. Dann ging es nur nach Größe. Aber gemeint ist natürlich was anderes. Welches Sternbild funkelt am schönsten mit den meisten hellen Sternen?
Ja.
Und da kann man sich das auch in meiner Tabelle, die ich hier gerade aufgerufen habe, sortieren lassen. Und ich hätte so eher auf den Orion getippt als ein Sternbild mit vielen hellen Sternen, was auch im Winterhimmel so schön leuchtet, oder den großen Wagen mit seinen sieben. Aber tatsächlich vorne liegt der Skorpion. Auch wenn er bei uns nicht ganz sichtbar ist. Aber der hat, wenn man sagt, so dritte Größenklasse, das ist so mäßig heller Stern, so die Sterne des großen Wagens.
Das sind Sterne, die man noch so ganz gut
am Stadtrand
auch sehen kann.
Ja, also Sterne, die hell genug sind, dass sie auffällig sind. Ja. Nicht so die ganz hellen Brummer, aber so ein bisschen so etwa in dem Bereich, wo auch die Sterne des großen Wagens fast schon sind, die sind ein bisschen heller. Ja. Aber da liegt der Skorpion vorne mit 11, gefolgt vom Zentauren, sieht man auch am Südhimmel eher, also bei uns nicht. Mit 9 und dann kommt der Orion mit 8, dann der Schütze mit 7 und der große Bär hat nur 6, weil einer von den 7 großen Wagensternen offenbar ein bisschen schwächer als dritte Größe ist.
Ich habe mal eine Größenklasse weiter geguckt.
Das ist
und da verschiebt sich das ein ganz kleines bisschen. Da habe ich den Zentauren ganz knapp vor dem großen Wagen tatsächlich und dann kommt der Skorpion. Aber die unterscheiden sich immer nur um einen Stern, 21, 20, 19. Also Größe ist natürlich wichtig und auch Lage, je mehr ich im Band der Milchstraße bin.
Lage.
Und das ist beim Skorpion und auch beim Zentauren natürlich ganz gut der Fall. Wenn ich ein großes Sternbild habe, das mitten in der sternreichen Milchstraße liegt, Schütze auch vorne mit dabei, dann habe ich natürlich auch mehr Sterne, sowohl helle als auch schwächere. Deswegen Lage, aber auch Größe des Grundstücks.
Genau. Also soweit zu unserer Immobilienlehre der Sternbilder oder wie ich gelernt habe, ich habe ein neues Wort in dem Zusammenhang gelesen, Astrognosie, die Lehre von den Sternbildern. Und es gibt auch leere Sternbilder und darüber reden wir aber in der nächsten Folge, über die verschollenen Sternbilder und da gibt es noch unglaublich viel mehr. Also ich bin selber ganz begeistert von diesem Thema, weil das so viel mehr hergibt, als ich dachte, als wir mal darüber gesprochen haben, das, was wir machen wollen. Ja, aber jetzt sollten wir unbedingt den Blick wenden auf Schlagzeilen, die uns aufgefallen sind. Und da haben wir die Folgen.
Hinter der Schlagzeile. Schall und Rauch oder Sternenstaub.
Ja, liebe Susanne, da kamen jetzt im Sommer zwei Artikel. Da geht es um die Theorie von allem, die Theory of Everything. Da geht es also darum, dass man wirklich vielleicht mal so eine Art Weltformel hat und wirklich endlich mal alles versteht. Da kam jetzt Folgendes bei raus. Die einen sagten, finnische Forscher haben einen Durchbruch erzielt. Die Theorie von allem ist quasi in greifbarer Nähe. Wir müssen nur die Gravitation anders verstehen als bisher. Und dann gab es noch eine zweite, kurz darauf, wenige Wochen später, eine zweite Meldung, die besagte, die Theorie von allem werden wir nie wissen. Das ist überhaupt völlig unmöglich. Ja. Und das fand ich jetzt sehr drollig. Also einmal finde ich Theorie von allem grundsätzlich spannend, aber dass das jetzt hintereinander in der einen Zeitschrift, wir sind kurz davor, es zu lösen und die andere sagt, nö, es wird niemals gelöst werden. So, was ist denn jetzt?
Oh ja, die Ansätze waren etwas unterschiedlich. wir sind jetzt nah dran. Das ist so eine typische Schlagzeile, wenn man dann den Artikel liest, findet man sogar als Zwischenüberschrift ein weiter Weg von der Theorie zur Bestätigung oder die Autoren selbst betonen, ihre Arbeit befindet sich in einem frühen Stadium. Oder die Theorie ist noch nicht in der Lage, die großen Herausforderungen von schwarzen Löchern oder Urknall anzugehen. Das steht alles ordentlich im Artikel und relativiert die Sache natürlich sehr. Das ist einer von vielen neuen Ansätzen, die Gravitationstheorie und die Quantenmechanik zusammenzubringen.
Das waren Finnen.
Das waren Finnen, genau.
Genau, und die sagen, die Gravitation krümmt ja den Raum. Das ist ja so, das wissen wir ja seit Einstein, Zeit und Raum und Krümmung. Und deswegen so schwarzes Loch auf einer Gummimatte, schwarzes Loch ist wie so eine Stahlkugel auf einer Gummimatte. Haben alle wahrscheinlich schon mal gesehen, solche Bilder. Aber jetzt sagen die, wir müssen das erst eher als Feld sehen.
Genau.
Und spinnen die Finnen oder ist da was dran?
Nee. Das ist ein ganz legitimer Ansatz, weil die drei anderen Grundkräfte der Natur, die nicht die Gravitation sind, Elektromagnetismus, schwache, starke Wechselwirkung, die sind alle über Quantenfelder, Feldtheorien erfasst. Und das bei der Gravitation auch zu erreichen, daran ist man bisher immer gescheitert, aber das ist natürlich ein Ansatz, dann beschreibt man sie in der gleichen Weise. Ob das zu was führt, das ist eine sehr legitime Vorgehensweise, aber Sie sagen ja selber, Sie wissen noch nicht so genau, ob Sie damit das reale Universum beschreiben können.
Aber Sie versuchen es immerhin.
Sie versuchen
es.
Und das ist total ein total sinnvoller Ansatz. Sie sind auch nicht die Ersten, die das versuchen, aber vielleicht kommen Sie ja weiter. Unsere andere Überlegung ist viel prinzipieller.
Ja, da haben Physiker an der University of British Columbia in Kanada sich überlegt, dass das überhaupt nicht möglich ist, so eine Art Weltformel zu überlegen. Aber das ist auch nicht neu, ne?
Das ist auch nicht neu, nee, das ist sogar 100 Jahre alt, fast 100 Jahre. Denn da hat ein gewisser Kurt Gödel, ein Mathematiker, ein Theorem aufgestellt oder mehrere. Die kommen aus dem Jahr 1931 und die sagen, dass jedes formale Gebäude, also er hat es arithmetisch gesagt, immer entweder unvollständig oder widersprüchlich ist.
Ach du je.
Also ich kann gar kein Formelgebilde, das die Welt beschreibt, entwickeln, das vollständig ist, das die Welt wirklich ganz beschreibt. Das hat er gezeigt, das zweifelt eigentlich auch niemand an. Und diese Autoren übertragen das jetzt so ein bisschen auf die Physik und sagen, physikalische Theorien können das halt auch nicht, weil sie ja auch mathematisch gefasst werden müssen.
Was ist denn so deine persönliche Einschätzung? Das wäre jetzt Stoff für wahrscheinlich mehr als eine Episode unseres Podcasts, das mal komplett in der Tiefe zu diskutieren. Aber was ist so jetzt deine Bewertung dieser beiden Schlagzeilen? So.
Naja, also das ist jetzt natürlich irgendwie Bauchgefühl und es wäre ja toll, wenn Quantengravitation endlich eine Antwort hätte. Aber nach dem, was auch im Experiment in den letzten Jahrzehnten rausgekommen und auch nicht herausgekommen ist, dunkle Materie, dunkle Energie, was ist das überhaupt? Kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass unsere prinzipiellen Leute mit es bleibt unvollständig, zumindest was sehr Bedenkenswertes gesagt haben.
Ja, und wieder sehen wir betroffen, den Vorhang zu und alle Fragen offen. Das hat ja auch Reich-Ranicki am Ende des literarischen Quartetts immer oft und gern gesagt. Ja, so ist es dann auch bei uns. Wir sind für jetzt mit unseren Themen und unserer ersten Folge der neuen Staffel 8 durch. Wir werden uns in der nächsten Episode mit verschollenen Sternbildern und anderen spannenden Dingen beschäftigen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, empfehlt uns bitte weiter, reckt die Däumchen. Kommt natürlich auch ins Planetarium Bochum zu den Veranstaltungen aller Art und schickt uns eure Themen und Fragen. Das ist ja auch bei den Live-Episoden so gewesen, dass wir, wenn wir vor Publikum diesen Podcast aufführen, dass wir immer gerne und auch spontan Dinge beantworten, die ihr gerne mal über den Himmel gewusst hättet. In diesem Sinne,
schaut mal nach oben und sucht Sternbilder. Bis zum nächsten Mal.
Viel Spaß beim Beobachten. Tschö.
Gemeinsam durch die Galaxis. Eine Produktion des Planetariums Bochum. Ton und Schnitt Johannes Kraas. Redaktion und Projektleitung Friederike Gerbe. Artwork Maike Weißner.